Nee, das ist schon das richtige Buch. Das Kapital. Ich gucke nun. Keinen Drucker, deswegen habe ich jetzt ein handschriftliches Konzept gemacht, aber ich glaube, das kann ich nicht lesen. Das ist immer blöder. Echt, falls ihr eine gute Schrift habt, irgendwie seid dem Herrn echt dankbar dafür. Das ist so cool, wenn man gut schreiben kann und das nachher lesen kann und das richtig, das ist echt eine richtige Gnade. Ja, Lukas 4. Und zwar ab Vers 16. Und ich lese das hier mal aus der Schlachterübersetzung. Also falls ihr das zu Hause mal nachlesen möchtet, macht das doch einfach. Lukas 4, Verse 16 bis 30. Ich lese einfach mal den ganzen Sinnabschnitt vor. Und er, nämlich Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren voll Spannung auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht der Sohn von Josef? Und er sprach zu ihnen: Allerdings werdet ihr dieses Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach: Wahrlich, ich sag euch, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur zu einer Witwe nach Serepta in Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten, und regten sich tierisch auf. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn herabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Ach, das ist so ein richtiger Jesus irgendwie, das, auf diese Geschichten stehe ich ja total. Ich glaube, das war eine seiner ersten Predigten. Vielleicht war es die erste Predigt überhaupt, die er in der Synagoge gehalten hat. Und ich meine, er kommt nach Hause und alle kennen ihn und wissen irgendwie, Mensch, der ist doch bei dem Josef groß geworden. Das ist doch der Typ, der irgendwie Schreiner gelernt hat. Und er geht es in die Synagoge, und damals war das nicht so, dass man Prediger hatte, sondern jeder konnte mal aus der Buchrolle vorlesen. Und Jesus liest es eben vor aus Jesaja und predigt, und gleich bei der ersten Predigt werden die Leute so tierisch sauer auf ihn, dass sie ihn gleich umbringen wollen. Und ich mag das, weil Jesus echt so ein Typ ist, an dem sich die Geister scheiden. Da kann man nicht irgendwie sagen, ja, der ist ganz in Ordnung, sondern irgendwie gab es da offenbar bloß Leute, die gesagt haben, Jesus ist echt richtig cool, er ist wirklich der Messias, von Gott gesandt. Oder es hat Leute gegeben, die gesagt haben, meine Güte, der Typ ist doch irgendwie voll doof und den bringen wir um. Und irgendwie das Ende, das mag ich auch irgendwie so richtig doll, wenn man sich das vorstellt, irgendwie so ein richtiges Gedränge, die Leute irgendwie alle richtig zornrot wollen Jesus von der Klippe runterschmeißen, und am Ende geht er einfach ganz locker durch diese Menschenmenge hindurch. Jesus, tut mir leid, Jungs, ich habe noch was anderes vor, irgendwie schmeißen anderen diese Klippe runter, aber gerade heute passt mir das echt überhaupt nicht, geht doch mal zur Seite hier. Und ich fand das echt ermutigend, weil das heißt doch irgendwie wirklich, dass Gott irgendwie war bei ihm und Gott hat auf ihn aufgepasst. Und ich denke, wenn Gott auf Jesus aufgepasst hat, dann kann er auch auf uns aufpassen. Und wenn wir so Leute sind, an denen sich die Geister scheiden, weil wir einfach das Evangelium verkündigen und zu dem stehen, woran wir glauben, und die Leute uns deswegen hassen, ich meine, kann ja mal vorkommen, zum Glück ist das nicht die Regel, dann wird Gott uns auch bewahren. Dann kann Gott auch uns beschützen. Und genauso wie Jesus nicht diese Klippe runtergeschmissen worden ist, weil er einfach noch was zu tun hatte, weil er noch gekreuzigt werden musste, weil er noch irgendwie eine Menge, ja, das ist ja wirklich so, weil er noch eine Menge predigen musste, weil er noch auferstehen musste und wie die ganze Schuld der Welt irgendwie ans Kreuz tragen musste, war es einfach gar nicht möglich, dass die ihn umbringen konnten. Denn sein Leben hat nicht irgendwie in der Hand von Menschen gestanden und auch unser Leben steht nicht in der Hand von Menschen. Und auch wenn die uns noch so viel Übles wollen, wie letzten Endes ist es doch immer noch Gott, der entscheidet. Und selbst in so einer verzweifelten Situation, wo wahrscheinlich irgendwie jeder gesagt hätte, menschlich, ja, das Leben von Jesus ist echt kein Pfifferling mehr wert. Selbst in so einer Situation hat das noch geklappt, wenn wir das Gott Jesus rausgeholt hat und dann auch noch gleich mit so einem richtig coolen Effekt, ey, einfach durch diese Menschenmenge durchgehen. Und ich weiß gar nicht, was die nachher wohl gedacht haben. Wahrscheinlich waren die echt verwirrt oder waren total sauer. Ey Mann, wir wollten den doch noch umbringen und jetzt lassen wir den einfach vorbeigehen. Ey, was ist das denn für eine Nummer? Was ist das denn für ein Scheißtag hier? Aber sie haben es danach immer noch mal wieder versucht und wir auf andere Weisen wollten sie ihn eigentlich immer wieder umbringen. Aber letzten Endes war doch irgendwie erst seine Zeit abgelaufen, weil es erst, als er den ganzen Auftrag Gottes erfüllt hat, da war es erst möglich, irgendwie, dass er verhaftet worden ist und gekreuzigt worden ist. Und vorher war das schlichtweg nicht drin, weil Gott auf ihn aufgepasst hat. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worüber ich predigen will. Das war nur irgendwie das, was mich persönlich irgendwie so gefreut hat, weil ich ja auch irgendwie hoffe, dass wir oder viele von uns auch so Leute werden, an denen sich die Geister scheiden und dass vielleicht auch diese Gemeinde irgendwann mal so richtig im Kreuzfeuer steht und dass viele Leute sagen, das ist total genial, ich habe hier das Heil gefunden und dass andere Leute sagen, nee, das ist echt eine fiese Sekte und das sind alles ganz fiese, böse Leute und die muss man schließen und ins Gefängnis stecken und keine Ahnung was. Und ich weiß, wir selbst da, Jesus wird bei uns sein und Jesus wird auf uns aufpassen und das ist richtig geil. Aber das, worüber ich eigentlich predigen wollte, ist die Frage, wozu ist eigentlich der Heilige Geist da? Denn es ist ja so, dass nicht nur Jesus den Heiligen Geist hatte, sondern dass wir das hier auch irgendwie sagen könnten. Und das, was Jesus da aus dem Jesaja zitiert, Jesaja 46 ist es, und das können wir genauso gut über uns sagen, wenn der Geist Gottes auf uns ist, wenn wir Christen sind, wenn wir geistgetauft oder geisterfüllt, sag ich vielleicht mal, sind, dann können wir das genauso sagen, der Geist des Herrn ist auf mir. Genauso wie er auf Jesus gewesen ist, ist der Geist des Herrn auf mir und das zu einem ganz bestimmten Zweck. Und das ist es eben, die wichtige Frage eigentlich, wozu haben wir den Heiligen Geist? Und sicherlich gibt es viele Sachen, und wie es für der Heilige Geist gut ist oder vieles, warum es irgendwie genial ist, den Heiligen Geist zu haben. Aber was mir halt aufgefallen ist, so als ich über den Text gebetet habe und gestern Nacht da irgendwie durch den Park spaziert bin und irgendwie immer wieder darüber nachgedacht habe, dass offenbar Gottes Geist nicht in erster Linie dazu da ist, damit wir religiöse Gefühle haben, nicht in erster Linie dafür da ist, dass wir im Lobpreis Gott besser begegnen können und dass wir irgendwie merken, wie das Gott bei uns ist, sondern dass Gottes Geist offenbar in erster Linie dazu da ist, um uns eine Möglichkeit zu geben, anderen Menschen zu dienen. Und ich dachte mir so, ich hoffe, das ist kein böser Gedanke, vielleicht ist es einfach so, dass wir deswegen so wenig von Gottes Geist erleben, weil wir damit falsch umgehen. Bei mir ist das jedenfalls manchmal echt so, dass ich mir denke, Mensch, wo ist denn eigentlich irgendwie Gottes Geist? Ich merke da irgendwie so wenig von. Und es ist einfach so eine Theorie, die ich mal so in den Raum stellen möchte. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir damit falsch umgehen. Denn es ist ja egal, was man hat, irgendwie, ob das jetzt ein Schießgewehr ist oder ein Auto oder ein Heiliger Geist. Man muss das schon irgendwie so auch machen oder so irgendwie so damit umgehen, wie es im Sinne des Erfinders ist. Und deswegen ist es ja eigentlich interessant herauszufinden, wozu gibt Gott denn eigentlich den Heiligen Geist? Was will er, dass wir damit machen? Und Jesus sagt es deutlich. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen Freiheit zu setzen und das gute und angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Und ich sehe das einfach irgendwie sehr, sehr deutlich wieder drin, und wie das Gott uns seinen Geist gegeben hat, damit er durch uns Menschen dienen kann. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, Gottes Geist ist in mir und Gott hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu predigen. Und das war sicherlich so, irgendwie, als Jesus das gesagt hat, dass es einen ganzen Haufen armer Leute auf der Straße gegeben hat, Das hat damals wahrscheinlich so ausgesehen, wie das jetzt irgendwie in Bangladesch ist oder in Neu-Delhi, dass man da irgendwie Städte hatte mit 10%, 15%, 20% Obdachlosen, die da irgendwie draußen gewohnt haben und wirklich irgendwie betteln mussten für ihren Lebensunterhalt. Und das ist wahrscheinlich heute in den meisten Gegenden nicht mehr so. Und ich meine, wenigstens in Deutschland komme ich eine ganze Menge herum. Und klar, wie man sieht immer wieder mal sehr arme Leute, man sieht immer wieder mal Bettler. Aber ich glaube, irgendwie so krass, wie das damals gewesen ist, ist es nicht, heute nicht mehr. Aber das, was Jesus irgendwie sagt, muss ja trotzdem irgendwie auch noch für uns heute gelten. Und so habe ich mir das einfach im Zug mal angeguckt. Was heißt das denn irgendwie Arme? Was ist das denn so vom Griechischen her? Das macht man ja immer unheimlich gerne als Prediger. Und vom Griechischen her ist es so, ein Armer ist jemand, der einfach keine Möglichkeit mehr hat, sein Leben selber zu bestreiten, der wirklich auf Hilfe von anderen Leuten angewiesen ist, wenn er noch irgendwie weiterleben wollte. Und man stellt sich das natürlich meistens wie zuallererst mal so ganz materiell vor. Jemand, der echt keine Kohle hat, irgendwie, der nicht weiß, irgendwie, ob er am nächsten Tag nochmal frühstücken kann, der nicht mal mehr irgendwie die 1,50 Euro für einen Döner mit einer Dose Cola hat und der einfach richtig arm ist. Aber ich denke mir, dass heutzutage in Deutschland, wenn es schon solche Armut kaum noch gibt, dass doch viele Leute in Deutschland echt innerlich so unglaublich arm sind, dass sie sich das auch fragen, hey, wie soll ich eigentlich noch überleben? Und dass es viele Leute gibt, die innerlich echt so kaputt sind, die so fertig sind, die so eine Armut haben, dass sie sich echt diese Frage stellen müssen, wie kann ich denn eigentlich irgendwie noch weiterleben? Eigentlich ist mein Leben doch schon mehr oder weniger vorbei. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das weitergehen soll. Und das ist so die erste Gruppe, von der Jesus sagt, dafür haben wir den Heiligen Geist, um solchen Leuten eine Hoffnung zu geben. Dafür haben wir den Heiligen Geist, irgendwie, dass wir mit solchen Menschen reden und ihnen die gute Botschaft verkündigen, ihnen die gute Nachricht bringen, hey, es gibt Hoffnung für dich. Und auch wenn es dir noch so scheiße geht und wenn du noch so hoffnungslos bist und wenn du noch so mutlos bist, es gibt wirklich eine Hoffnung für dich, weil da ein Gott ist. Und dieser Gott irgendwie an dir interessiert ist und dieser Gott irgendwie dir begegnen möchte und dieser Gott dir helfen möchte. Und ich denke mir, dass das eigentlich gerade irgendwie in Jesus-Freaks-Kreisen doch unheimlich viele Leute auch so erlebt haben. Also bei mir ist das echt definitiv so, wenn ich so die Uhr irgendwie 15 Jahre, sagen wir mal 12 Jahre oder sowas zurückdrehe, dass ich sicherlich irgendwie immer genug Geld hatte, irgendwie zu leben und irgendwie auch genug Geld, um Bier und Haschisch zu kaufen, aber dass es doch irgendwie trotzdem irgendwie so eine innere Armut da war und dass ich echt total verzweifelt war und völlig hoffnungslos war und echt nicht mehr wusste, wie ich eigentlich weiterleben soll, weil ich dachte, mir, es hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Und ich bin irgendwie auch im Nachhinein so dankbar dafür, irgendwie, dass es Christen gegeben hat, die vom Heiligen Geist getrieben oder auf jeden Fall vom Heiligen Geist erfüllt mit mir geredet haben und auch gesagt haben, hör mal, da gibt es doch noch was anderes. Irgendwie, du musst nicht so weiterleben, wie das jetzt ist, sondern wir haben eine gute Nachricht für dich. Es gibt einen Gott und dieser Gott ist an dir interessiert. Mensch, und wenn ich so darüber nachdenke, ey, das ist eigentlich, glaube ich, eine so unglaublich wichtige Botschaft. Und es gibt so viele Leute in Deutschland, die das brauchen, die hoffnungslos sind, die irgendwie in die Zukunft gucken und davon ausgehen, dass sowieso alles total scheiße wird. Eine Rente kriegen wir nicht mehr und wer weiß, wie lange wir unseren Job noch haben. Und vielleicht kommt dann noch Krieg und vielleicht ist dieses und jenes und alles sieht irgendwie so richtig hoffnungslos und finster aus. Und man hat richtig Angst irgendwie davor, was immer kommen wird. Und ich glaube, das sind Menschen, die wirklich arm sind. Und das sind Leute, die echt eine Hoffnung brauchen und die darauf warten, dass Christen kommen, die diese Hoffnung kennen, dass Christen kommen, die den Heiligen Geist haben und einfach mal mit ihnen reden und ihnen das sagen, ja, vielleicht sieht es wirklich scheiße aus und wir wissen auch nicht, was kommen wird, aber Gott kann auf deiner Seite sein und du kannst irgendwie anfangen, mit diesem Jesus zu leben und du kannst irgendwie das merken, wie das der Gott dir echt eine Hoffnung geben kann, die über dieses Leben hinausgeht und dir eine Kraft geben kann zum Leben. Mensch, und das wäre doch echt so geil irgendwie, wenn das gehen würde, wenn die Kraft des Geistes irgendwie da wäre, dass man mit solchen Leuten einfach wirklich reden kann. Und ich suche so oft über den Heiligen Geist im Lobpreis und wir im Bibellesen. Und das ist auch sicherlich richtig, wie der Geist Gottes hilft uns, Gott anzubeten und Gottes Geist hilft uns, Bibel zu lesen. Aber ich glaube fast, dass es dem Geist manchmal viel, viel lieber ist, wenn wir mit Leuten über Jesus reden, denen es einfach scheiße geht. Und wenn wir das machen, was Jesus sagt, wenn wir echt sagen, ja, ich weiß doch, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, solchen Menschen frohe Botschaft zu verkündigen. Und dann geht Jesus weiter und sagt, Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Und auch das wieder, sicherlich unglaublich viele Menschen. Ich meine, zerbrochenes Herz, und wie das heißt, und wie dass man traurig ist, und wie das heißt, dass es einem schlecht geht, dass man vielleicht, weiß nicht, Depressionen hat oder sowas, dass es einem auf jeden Fall wieder ziemlich kacke geht. Und Gottes Geist ist wieder zu da, und wieder solchen Leuten gedient wird. Und es ist einfach so, irgendwie, dass Jesus oder dass unser Gott irgendwie solche Menschen wirklich mag. Irgendwie, dass er gerade irgendwie diese Leute liebt, die kaputt sind, die krank sind. Jesus sagt an einer Stelle, dass die Gesunden keinen Arzt brauchen und dass er deshalb irgendwie gar nicht so den Auftrag gespürt hat, jetzt zu den total fitten Leuten zu gehen, sondern dass doch die Kranken den Arzt brauchen und dass er der Arzt ist und dass er irgendwie diese Leute erreichen möchte. Und ich denke einfach, dass Gottes Geist durch uns hindurch Menschen erreichen möchte, denen es einfach scheiße geht. Die irgendwie Depressionen haben, die traurig sind, die vom Leben total verarscht sind und die eine schlimme Vergangenheit haben und so weiter, dass Gott gerade solchen Leuten begegnen möchte. Und ich hatte da früher immer irgendwie so einen total seltsamen Denkfehler eigentlich. So als das so losgegangen ist und wie als ich Christ geworden bin und den Heiligen Geist kennengelernt habe und gemerkt habe, wie genial das eigentlich ist, wie das Gott in meinem Leben ist, habe ich natürlich auch schon viele Leute gesehen, die einfach traurig waren oder die einsam waren. Und ich habe mir das irgendwie immer so ganz mystisch vorgestellt. Ich bete einfach dafür. Und so hatten wir dann Gebetsgemeinschaften und manchmal ging das echt so, ja Herr, du siehst irgendwie die Barbara. Keine Ahnung, ich kenne keine Barbara, also Name von der Redaktion geändert. Du siehst irgendwie die Barbara, die ist so einsam und ich bitte dich, Jesus Christus, nimm die doch mal so richtig in Arm. Ich bitte dich, Gott, irgendwie drück die doch mal, irgendwie, dass die merkt, irgendwie, dass da jemand bei ihr ist und dass die merkt, irgendwie, dass da jemand ist, der sie lieb hat. Und nachdem ich das so eine ganze Weile gebetet habe, ist es irgendwie gekommen. Ich weiß nicht, ob es mir selber aufgefallen ist oder ob ich einen Eindruck hatte oder ob mir ein Kollege das gesagt hat. Aber irgendwann ist mir das ganz klar geworden. Mensch, das ist doch eigentlich total dämlich. Ist doch vollkommen dämlich, irgendwie zu beten, dass Gott irgendwie jemand in den Arm nimmt, weil jetzt mal irgendwie ganz platt ausgedrückt, Gott hat keine Arme. Also ich meine, ich will jetzt, also keine Ahnung, das ist kein theologisches Statement oder sowas, aber irgendwie so einfach die Vorstellung, so ja, wie sollte das denn eigentlich aussehen? Irgendwie, wie soll das denn sein? Irgendwie auf einmal irgendwie sowas total Übernatürliches, ganz Spukiges, merkst du, wie ich da irgendwie jemand in die Arme nehme? Das wäre ja eigentlich irgendwie schon fast schlimm eigentlich. Am besten noch irgendwie, während du so ganz traurig auf dem Weg bist durch einen dunklen Wald und es ist irgendwie nachts. Und auf einmal merkst du, wie der Geist dich in die Arme nimmt. Ja, auf jeden Fall ist mir irgendwie klar geworden, so ja, hey, ist vielleicht besser, wenn ich das selber mache. Vielleicht ist das ja auch einfach irgendwie so ein Auftrag irgendwie an mich, nicht einfach irgendwie dafür zu beten, sondern da einfach mal selber Hand anzulegen und selber hinzugehen und diese Person in den Arm zu nehmen, selber irgendwie mal mit dieser Person rede und dir das irgendwie vermittle, was ich eigentlich weiß und wie das Gott dir rüberbringen möchte. Und ich denke, dass das auch irgendwie drin ist in diesen Versen, die Jesus vorgelesen hat. Er sagt irgendwie, der Geist Gottes hat mich gesalbt und er hat mich gesandt. Und salben heißt in dem Zusammenhang nichts anderes, als dass Gottes Geist uns ausgerüstet hat. Wir haben diesen Geist und wir haben dadurch echt Möglichkeiten, etwas zu bewirken in dieser Welt. Aber es reicht nicht, diese Möglichkeiten zu haben. Es reicht nicht, irgendwie eine volle Werkzeugkiste zu haben. Sondern dann kommt auch noch die Sendung und Gott sagt, ja, jetzt geh und fang etwas damit an, jetzt mach etwas damit und setz das auch um. Kurz nachher ist das gewesen in Lukas 9, wo Jesus seine 12 Jünger mal ausgesendet hat und da ist eigentlich so das gleiche Muster. Jesus redet mit seinen Jüngern ein bisschen, dann betet er für sie und sagt, hier, ich gebe euch jetzt die Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Und jetzt geht und macht es. Ich sende euch, dass ihr es macht. Und ich denke, das ist echt so ein Schlüssel wie zum Verständnis, irgendwie, warum wir den Heiligen Geist haben und was wir jetzt irgendwie damit anfangen können. Wir haben ihn, weil dadurch irgendwie Gott in uns selber wohnt, weil die Möglichkeiten Gottes sind, weil irgendwie die Gefühle Gottes in uns drin sind, wie weil wir das empfinden können, was Gott für diese Welt empfindet. Aber wir sind eben auch gesendet, wir sind gesandt in diese Welt hinein, um etwas damit zu machen, es ganz praktisch werden zu lassen. Und letzten Endes ist es wirklich so, irgendwie, dass wir Gottes Hände sind, die er auflegen möchte, dass wir irgendwie Gottes Füße sind, die ja gehen sollen, um etwas zu machen, dass wir Gottes Mund sind, durch den er reden möchte, und dass diese ganzen guten Sachen, von denen wir träumen und wofür wir beten, dass sie passieren, nicht passieren werden, wenn wir nicht bereit sind, diesen zweiten Teil auch zu unternehmen und uns senden zu lassen und zu gehen und dieser Welt in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich zu dienen. Und dann überschlage ich ein paar Gruppen, damit die Predigt nicht so fürchterlich lang wird, und komme gleich irgendwie so zum Ende, wo Jesus sagt, und ein angenehmes Ja des Herrn zu verkündigen. Das heißt, nein. Ich überschlage doch nicht alle Gruppen. Da sind auch die Gefangenen, von denen Jesus sagt, wie dass er gesendet ist, ihnen zu predigen und mit ihnen zu reden. Und ich denke, dass es sicherlich auch eine ganze Menge Gefangene gibt, irgendwie in unserer Welt. Ich weiß nicht, ob Jesus damals wirklich Leute gemeint hat, die wirklich im Gefängnis gesessen hat. Aber es gibt ja nun viele Menschen, die echt gebunden sind, die gefangen sind in Süchten, in Abhängigkeiten, in irgendwelchen Dingen, die sie fertig machen. Und Jesus sagt, dass wir auch gerade solchen Leuten predigen sollen. Und es ist ganz interessant, dass das Wort Gottes da nicht sagt, dass wir sie heilen oder befreien sollen, sondern dass das Wort Gottes sagt, dass wir ihnen predigen sollen, dass wir mit ihnen reden sollen, dass wir ihnen den Mund wässrig machen sollen, wie darauf, dass es doch ein Leben in Freiheit gibt, und ihnen erzählen sollen, wie dass es möglich ist, diese ganzen Sachen zu überwinden. Und ich sehe da irgendwie so ein Indiz oder so ein Hinweis drauf, dass Befreiung oft etwas ist, was nicht Knall auf Fall kommt, wo es oft nicht reicht, irgendwie einmal Hände aufzulegen und dann ist man auf einmal total befreit von allem, was einen vorher so gefesselt hat, sondern dass es echt ein Prozess sein kann und dass es unheimlich oft ein Prozess ist, frei zu werden, und dass es nicht immer in unserer Macht liegt und auch nicht immer unser Auftrag ist, Leute sofort direkt zu befreien, aber dass es auf jeden Fall unser Auftrag ist, Freiheit zu verkündigen und Menschen Bock darauf zu machen, frei zu werden, dass sie dann bereit sind, mit diesem Prozess einzugehen, mit Gott zu gehen und mit Gott mit diesem Weg durchzulaufen, bis sie wirklich frei sind. Naja, und dann kommt endlich diese letzte Gruppe, wo Jesus sagt, und ein angenehmes Ja des Herrn zu verkündigen. Das ist eigentlich eine Silvesterpredigt, die ich vielleicht dann irgendwie am 31.12. halten sollen, und jetzt das Jahr 2004, ein angenehmes Jahr des Herrn, aber das ist nicht das, was gemeint ist. Halleluja. Auf jeden Fall. Und es war einfach, wie das ist ein Bild irgendwie aus dem Alten Testament, das Jesus da gebraucht. Und zwar ist es so gewesen, als das Volk Israel in Kanaan sich ausgebreitet hat, da haben sie das ganze Land aufgeteilt und jeder Stamm hat ein Stück Land bekommen. Da hat der Stamm Benjamin hat eins gekriegt, der Stamm Manasse hat eins gekriegt und so weiter. Alle Stämme haben etwas bekommen, und Gott sagt, dass das eigentlich immer so sein soll. Aber er wusste auch, dass es natürlich passieren wird, dass vielleicht irgendwann mal ein Israelit in Armut fällt und sein Land verkaufen muss. Oder er wusste auch, dass vielleicht sogar mal ein Israelit so arm sein würde, dass er sich selber irgendwie als Sklaven verkaufen muss. Aber es war überhaupt nicht irgendwie in Gottes Sinne, dass diese Aufteilung sich verändert oder dass irgendeiner von seinen Leuten in Sklaverei fällt. Und deswegen hat er ein unheimlich ungewöhnliches Gesetz erlassen. Er hat nämlich gesagt, alle 50 Jahre gibt es ein Erlassjahr. Alle 50 Jahre werden die Verhältnisse wieder so hergestellt, wie sie am Anfang gewesen sind. Alle 50 Jahre müssen alle Schulden erlassen werden, müssen alle Sklaven wieder freigelassen werden, muss Land zurückgegeben werden. Alle 50 Jahre ist so ein Jubeljahr. Und ich glaube, dass das echt ein Jubeljahr war. Wenn du dir vorstellst, du hast dich als Sklave verkauft, weil du überhaupt keine Kohle mehr hattest und bist da jetzt irgendwie am Arbeiten und kriegst kein Geld dafür, oder du weißt ganz genau, hey, noch 3 Jahre, dann ist endlich wieder ein Erlassjahr. In 3 Jahren werde ich freigelassen. In 3 Jahren wird meine ganze Schuld durchgestrichen und die ganzen Wechsel werden weggeschmissen. In 3 Jahren bin ich wieder frei. Und ich glaube, wenn dann irgendwie dieser 50-Jahrestag gekommen ist, irgendwie da, das muss total abgegangen sein in Israel. Ich weiß nicht, ob die es wirklich so durchgezogen haben, aber wenn sie es echt gemacht haben, wie Gott es ihnen gesagt hat, muss das eine unheimliche Party gewesen sein, weil auf einmal viele Leute wieder frei geworden sind. Und das ist das, was Jesus hier sagte. Wir sollen durch den Heiligen Geist ein angenehmes Jahr, ein Erlassjahr, ein Jubeljahr verkündigen, das angebrochen ist, letzten Endes dadurch, dass Jesus gekreuzigt worden ist und dadurch die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir als Menschen mit Schuld umgehen können, dass wir Vergebung finden können für Schuld, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch fast noch wichtiger, im göttlichen Bereich, dass wir die Möglichkeit haben, die ganze Schuld, die wir durch Sünden und Gesetzübertretungen und diese ganzen Dinge angehäuft haben, endlich loszuwerden. Und ich finde, das ist eigentlich noch echt das richtig Geilste irgendwie, dass wir das verkündigen können, dass wir echt mit Leuten reden können, die vielleicht von Schuld gebeugt sind. Und es gibt wirklich Menschen, die laufen immer mit einem schlechten Gewissen rum. Die wissen ganz genau, dass sie was falsch gemacht haben oder sie wissen wie ganz genau, dass etwas zwischen ihnen und Gott steht und dass etwas zwischen ihnen und ihren Mitmenschen steht. Und sie haben keine Ahnung, was man mit dieser Schuld machen kann. Und solchen Leuten können wir das verkündigen, hey, es ist gerade ein Jubeljahr des Herrn und es ist irgendwie kein auf 365 Tage beschränktes Jubeljahr, sondern irgendwie das währt jetzt schon wie seit 2000 Jahren und das wird sicherlich noch eine ganze Ecke länger bleiben, bis Jesus wiederkommt nämlich. Aber momentan ist echt ein Jubeljahr des Herrn und diese ganze Schuld und die ganzen Dinge, die zwischen uns und Gott stehen und die zwischen uns und unseren Mitmenschen stehen, dafür gibt es echt einen Ort, was man damit machen kann. Es gibt eine Möglichkeit, das loszuwerden, weil Jesus das mit ans Kreuz genommen hat. Hey, und jeder, der das mal erlebt hat, was es heißt, Schulden loszuwerden, schuldenfrei zu sein, jetzt nicht nur im finanziellen Bereich, sondern wenn man vielleicht Scheiße gebaut hat und man kriegt echt Vergebung zugesprochen, ey, jemand, der das mal irgendwie mitgekriegt hat, ey, weiß, was das für ein geniales Gefühl ist, was das wirklich für eine Freude ist, wenn man Schuld losgeworden ist. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, ist irgendwie, was uns als Christen total auszeichnet oder auszeichnen sollte, dass wir in so einem Jubeljahr leben, dass wir wissen irgendwie, dass alle unsere Schuld echt weg ist. Und es ist ganz komisch, irgendwie so ein bisschen traurig eigentlich. Als ich mich bekehrt habe, da hatte ich das noch ganz doll empfunden. Da habe ich das irgendwie mich richtig drüber gefreut, weil ich echt wusste, ich bin mit Gott im Reinen und ich habe angefangen, mit meinen Kollegen irgendwie ins Reine zu kommen und habe mich irgendwie entschuldigt und habe Sachen wieder in Ordnung gebracht. Und es war ein total geniales Gefühl, irgendwie wirklich richtig Befreiung, diese ganzen Dinge hinter mir zu lassen. Aber mittlerweile irgendwie kann ich das manchmal irgendwie gar nicht mehr so richtig nachempfinden und bete immer mehr, wie das im Psalm irgendwo steht. Mensch Gott, gib mir doch die Freude, irgendwie meine Errettung wieder. Irgendwie gib mir doch die Freude darüber wieder, dass diese ganzen Sachen weggekommen sind. Aber mir war das einfach wichtig, das mir nochmal zu sagen, dass auch wir eben in so einem Jubeljahr leben, dass wir wirklich Grund zur Freude haben, weil Jesus uns vergeben hat, dass wir Grund zur Freude haben, weil echt irgendwie eine Vergebung von Schuld in unserem Leben drin ist. Und dass das irgendwie einfach das ist, wofür der Heilige Geist in allererster Linie in unserem Leben drin ist. Und ich habe da richtig, also ich meine, ich wollte jetzt eigentlich aufhören zu predigen, aber ich habe da richtig Bock darauf, das wieder immer mehr zu erleben, ein Bote Gottes zu sein und diese Sachen rüberzubringen. Einfach, weil ich es oft erlebt habe, weil ich weiß, wie genial das ist, mit jemandem, der zerbrochenen Herzens ist, dem es richtig schlecht geht, einfach mal eine Nacht durchzubeten und irgendwie mit dem dafür zu kämpfen, dass es ihm wieder besser geht und dass Gott ihn tröstet und alle Sachen irgendwie, die da passiert sind, wie mal durchzusprechen und sich wirklich eine Nacht und nur einen halben Tag oder sowas um die Ohren zu hauen. Und wenn man dann merkt, dass man durch ist, dass wirklich etwas passiert ist und dass Gott diese Person angerührt hat, das ist etwas so Geniales. Oder irgendwie das andere, irgendwie mit jemandem zu reden und ihm zu sagen, hey, es ist eine Möglichkeit, dass du mit Gott ins Reine kommst. Es ist eine Möglichkeit, alles, was zwischen euch steht, loszuwerden. Und nachdem man irgendwie eine Stunde darüber geredet hat und merkt, dass Gott da ist, auf einmal irgendwie, ja, dann lass uns das doch eben festmachen. Ich will gerne irgendwie mit Gott ins Reine kommen. Lass uns doch mal dafür beten. Ich finde, das sind echt so die genialsten Momente eigentlich, die man überhaupt haben kann als Christ. Und ich finde, das ist etwas unheimlich oder eine unheimliche Gnade Gottes, dass er uns den Geist gegeben hat, dass wir seine Boten sein können und dass wir es wirklich erleben dürfen, dass diese Sachen passieren. dass wir erleben dürfen, dass wir mit Gott zusammen mit kaputten Reden und Hoffnung geben, dass wir mit Gott zusammen für Vergebung erleben können, dass wir mit Gott zusammen gebrochene Herzen heilen dürfen. Das ist eine unheimlich schöne Gnade Gottes. Und ich wünsche uns das allen einfach viel, viel mehr, für dass Gott uns Möglichkeiten dazu gibt und dass Gott uns den Mut gibt und dass Gott uns die Geistesfülle gibt und was sonst noch irgendwie nötig ist, um das immer mehr zu erleben. Ja. Amen. Dann bitte ich jetzt Schandfall nach vorne. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du echt bei uns bist. Gott, ich danke dir, dass du uns gesalbt hast mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und ich danke, dass du uns gesendet hast. Und Gott, ich bete echt für jeden hier in diesem Raum und für jede in diesem Raum, Herr, dass du uns ausfüllst, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass wir dich merken können. Gott, und ich bete, dass du jeden von uns sendest, Herr. Gott, und ich bete, dass wir das alle echt merken, dass wir gesendet sind hinaus in diese Welt hinein. Und dass wir diese Wunder irgendwie erleben dürfen, die du selber erlebt hast, Gott. Und dass wir irgendwie erleben dürfen, wie genial es ist, dass wir deine Boten sein können in diese Welt hier hinaus. Gott, ich bitte dich, echt Heiliger Geist, dass wir das immer und immer mehr erleben, Herr. Und dass es nicht nur Einzelne sind, sondern dass diese ganze Gemeinde das erlebt und auch alle Gäste und Freunde, die heute da sind, Gott. Und wie macht, dass wir es immer und immer mehr erleben, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Jesus, I'm an angel without you.